Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen mal wieder zur NBA. Innerhalb der Woche in der Sportshow auf meinsportradio.de werdet ihr immer über die Ergebnisse der letzten Nacht informiert. Und das tut heute unser Moderator aus unserem NBA-Talk Triple Double. Das tut Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
7 Spiele hatten wir in der letzten Nacht und es ging los. Wir fangen an der Ostküste an mit den Orlando Magic, die Toronto Raptors bei sich zu Gast haben und verloren haben. Das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung.
Nein, nicht die ganz große Überraschung, aber die Überraschung ist, wie es zustande kam, denn die Orlando Magic waren über 3/4 das bessere Team und das ist eher ungewöhnlich, hatte aber auch damit zu tun, dass die Toronto Raptors auf DeMar DeRozan verzichten mussten, der eine Oberschenkelprellung hatte und deswegen nicht mitwirken konnte. Und anders als in den Jahren zuvor ist ja mittlerweile ganz klar, wer der beste Spieler der Toronto Raptors ist, und das ist eben DeMar DeRozan. Und so war es eben in der Partie dann so, dass die Orlando Magic immer wieder davon springen konnten, schon im zweiten Viertel dann das erste Mal zweistellig führten, aber die Toronto Raptors konnten diese Lücke dann wieder schließen, gingen letzten Endes sogar mit einem Punkt Führung in die Halbzeitpause, verloren aber nach dieser wieder komplett den Faden und dann auch tatsächlich über das komplette Viertel hinweg. Orlando dominierte das dritte Viertel, führte dann am Ende auch verdient letzten Endes relativ deutlich in dem vor dem Schlussabschnitt mit 8 Punkten. Es hätte sogar noch ein bisschen höher ausfallen können. Sie hatten noch eine kleine Durststrecke dann am Ende dieses dritten Viertels. Und die sollte dann nicht mehr aufhören. Und das lag eben nicht an der Starting Five der Toronto Raptors, sondern an deren Bank. Und über die ist ja in den letzten Wochen, Monaten viel geschrieben worden. Sie ist unfassbar gut, sie ist unfassbar tief. Und so war es dann auch in der heutigen Nacht. Die Toronto Raptors ließen bis auf die letzten 20 Sekunden komplett quasi die Bank spielen, abgesehen von Kyle Lowry. Deion Wright, Pascal Siakam, Lorenzo Brown und Lucas Nogueira waren es, die ganze Zeit auf dem Feld standen und wirklich eine unfassbare Defense gespielt haben gegen die Orlando Magic. Sie ließen 3 von 19 Würfen nur zu, das sind nicht mal ganz 16%. Die ersten 11 gingen allesamt daneben, forcierten dann obendrein noch 4 Turnover, blockten 3 Würfe und konnten so dann letzten Endes Momentum und letzten Endes das Spiel zugunsten der Toronto Raptors entscheiden. Konnten dann das Viertel mit 25-10 letzten Endes gewinnen. Und das, obwohl auch sie große Probleme in den ersten Minuten dieses Schlussabschnittes hatten. Die Toronto Raptors trafen ebenfalls quasi keinerlei Würfe aus dem Feld, konnten aber den Vorsprung an der Freiwurflinie immer kleiner werden lassen, bevor dann eben Lorenzo Brown den Zweier traf, damit auf 4 Punkte verkürzte und dann ganz, ganz schnell ein 12-0-Run folgte. Toronto Raptors drehten dieses Spiel dann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, möchte man fast sagen, und blickten dann nicht mehr zurück und konnten letzten Endes das Ding dann locker nach Hause schaukeln. Also beeindruckend, wie die Toronto Raptors von der Bank kommen, dieses Spiel entschieden haben. Und Dwayne Casey, der Head Coach der Raptors, sagte dann nach dem Spiel auch, das war so eine Partie, da willst du mal gucken, wer was liefern kann. Und heute Nacht haben auf jeden Fall die 4 ein ganz, ganz großes Bewerbungsschreiben abgegeben. Am Ende ist Kyle Lowry offensiv derjenige gewesen, der die Toronto Raptors getragen hat. 25 Punkte von ihm, 8 Assists, traf 7 von 13 Dreiern. Unterstützung kam von Ibaka und von der Bank von Paul und von Wright, die alle noch im zweistelligen Punktbereich waren. Ansonsten offensiv eine sehr, sehr gebrauchte Nacht, aber nicht nur bei den Raptors, die übrigens lediglich 9 von 17 Freiwürfen trafen, sondern auch bei den Magic. Da war am Ende Aaron Gordon Topscorer in der Starting 5 Topscorer. Im Spiel war dann Shelvin Mack mit 17 Punkten, Isaac und Vucevic in der Starting 5 noch im zweistelligen Punktbereich, aber auch hier ganz, ganz düstere Zahlen. Die Orlando Magic beispielsweise verstanden es überhaupt gar nicht, erst an die Freiwurflinie zu kommen, während die Toronto Raptors nur 9 von 17 trafen, standen die Orlando Magic lediglich 5-mal an der Freiwurflinie, trafen davon dann auch nur 3, warfen viele, viele Backsteine von Downtown, nahmen dann oben 3 noch wenig Dreier und hatten dann eben, wie gesagt, im vierten Viertel überhaupt kein Wurfglück mehr, beziehungsweise eben einen Gegner, der unfassbar stark verteidigt hat in Form der Toronto Raptors, die damit ihre Spitzenposition im Osten sichern. Und ich glaube, da kann man sich mittlerweile festlegen, nicht mehr einzuholen sein werden bei 5 Spielen Vorsprung, die sie haben. Und letztlich nur noch 11, die sie spielen müssen. Da wird nicht mehr viel anbrennen.
Nicht mal von den Boston Celtics sind sie eingeholt worden oder können sie eingeholt werden. Die Oklahoma City Thunder und die Boston Celtics haben gestern die Spitzenspielhupe gedrückt. Und die Boston Celtics behalten zu Hause im TD Garden die Oberhand mit 100-99.
Ja, und wenn das nicht eine ganz, ganz verrückte Schlussphase gewesen wäre, würde ich am liebsten den Mantel des Schweigens darüber hüllen, denn es war kein gutes Spiel. Es war wirklich überhaupt kein gutes Spiel. Die Boston Celtics sind ja nach wie vor wirklich verletzungsgebeutelt, müssen ja ohne viele, viele wichtige Spieler antreten, aber das befördert sie in eine Position, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte, die Entwicklung vieler junger Spieler ermöglicht. Brad Stevens hat die Möglichkeit, unter anderem eben jetzt Plays wirklich für Jason Tatum, der ist 20 und ein Rookie, laufen zu lassen. Und das hat sich heute Nacht richtig ausgezahlt. Jason Tatum am Ende ein Plus-Minus-Rating von plus 23 und damit wirklich mit Abstand das Beste aller Spieler. 23 Punkte für ihn, 11 Rebounds, immer wieder der diese Mannschaft befeuert hat, der ihr Impulse gab und damit einer der offensiven Lichtblicke in einer, wie gesagt, doch eher durchwachsenen Nacht, ließ sich dann auch nicht davor irgendwie oder davon abhalten, zum Korb zu ziehen, weil Paul George sein Gegenspieler war. Also das war durchaus beeindruckend, was der Junge da abgeliefert hat. 8 von 12 Würfen getroffen und war, wie gesagt, einer der Lichtblicke. Einer der weiteren Lichtblicke war bei den Celtics Marcus Morris, der traf 8 von 13, hatte dann am Ende 21 Punkte und ihm haben sie zu verdanken, dass sie das Spiel am Ende gewonnen haben. Es war nämlich so, dass die Oklahoma City Thunder 1,5 Minuten vor dem Ende bereits mit 6 Punkten führten. Dann kamen die Boston Celtics nochmal ran. Dann waren nicht mal mehr 30 Sekunden auf der Uhr, 24,7 um genau zu sein, nachdem Russell Westbrook den zweiten seiner Freiwürfe dann auch noch getroffen hatte. Und es stand 98 zu 92, also wieder 6 Punkte Vorsprung. Und das darfst du dir als Spitzenteam dann eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Aber wie das halt so ist im Sport, es kommt dann doch meistens ein bisschen anders, als man es denkt. Und die Boston Celtics konnten das tatsächlich dann noch umbiegen, weil sie wirklich mit 1,2 Sekunden auf der Uhr dann eben Marcus Morris gefunden haben und der dann den Dreier reinknallt und letzten Endes, ja, der anschließende Dreierversuch von Russell Westbrook dann viel, viel zu kurz wird und somit gewinnen die Boston Celtics ein Spiel, das immer mal wieder hin und her wogte. Ich hatte es angesprochen im Mantel des Schweigens. Es ging nicht gut los für beide Teams. Es war so, dass weder OKC noch Boston irgendwie einen offensiven Rhythmus fanden. Sie trafen nur ungefähr ein Drittel ihrer Würfe in den ersten 12 Minuten. Oklahoma City kam zumindest noch an die Freiwurflinie. Das war auch bei den Boston Celtics nicht so richtig der Fall. Und somit führte dann OKC mit 26 zu 18 nach dem ersten Durchgang. Die Boston Celtics und die Thunder schickten dann ihre Bench-Unit so ein bisschen im zweiten Viertel aufs Feld. Und das muss man dann allerdings durchaus honorieren, was die Celtics da schaffen. Auch trotz dieser ganzen Verletzungssorgen, die sie haben, haben sie immer noch eine Bank, die eine gewisse Tiefe aufweist. Shane Larkin, Greg Monroe sind da herauszuheben. Und die dominierten dann tatsächlich die Bank der Oklahoma City Thunder und konnten so dann diesen Rückstand zur Pause letzten Endes egalisieren. Was vor allen Dingen daran lag, dass sie viele Offensiv-Rebounds abgreifen konnten, als es dann im dritten Viertel doch wieder darauf ankam, dass die erste Geige da letzten Endes von Russell Westbrook vor allen Dingen gefiedelt wird, da ging die Lücke eben wieder auf und dann war es im vierten Viertel vor allen Dingen ein Spiel, das ja so ein bisschen Playoff-Charakter halt hatte. Es wurde viel gefoult, es ging viel an die Freiwurflinie, es kam wenig irgendwie Fluss zusammen, bevor dann eben die Oklahoma City Thunder vermeintlich der lachende Sieger waren, aber dann von den Boston Celtics noch abgefangen wurden. Bei den Thunder auffällig, natürlich einmal mehr Russell Westbrook, 27 Punkte von ihm, 7 Assists, 8 Rebounds, allerdings auch 5 Turnover von ihm. Paul George mit einer starken Leistung von jenseits der Dreierlinie, auch unter dem Korb gut gearbeitet, 24 Punkte, 13 Rebounds, das Double-Double für ihn. Carmelo Anthony ist und bleibt das große ungewisse Bauteilchen im Kader der Thunder. Wenn er trifft, ist er Gold wert. Wenn er nicht trifft, wie heute Nacht, dann musste ihn eigentlich fast schon auf die Bank setzen. 13 Punkte bei 13 Versuchen nur von ihm. Und bei den Celtics, ich hatte es angesprochen, da waren es vor allen Dingen Morris, da waren es Tatum und von der Bank kommt mit Abstrichen Monroe und Larkin. Aber das war ein Spiel, das die Celtics sicherlich gerne mitnehmen, dass die Oklahoma City Thunder eigentlich gewinnen müssen und über das sie sich sicherlich ärgern werden angesichts des engen Playoffs-Rennens im Westen.
Apropos enges Playoff-Rennen im Westen, hätten die Clippers noch eine Chance haben wollen, die Playoffs zu erreichen, hätten sie bei den Minnesota Timberwolves gewinnen müssen. Hätte Fahrradkette.
Ja, noch ist es ja nicht ganz vorbei, aber es wird immer schwieriger. Du hast natürlich recht, dass sie stehen jetzt auf Platz 10, haben 19,5 Spiele Rückstand auf Houston, 17 haben die Utah Jazz Rückstand auf Houston, also 2,5 Spiele sind sie hinten dran. Dazwischen liegen die Denver Nuggets, bei denen es aktuell aber auch nicht so richtig läuft. Und Das ist, glaube ich, der entscheidendere Faktor als die aktuelle Anzahl an Rückstand. Es sind mittlerweile 4 Spiele, die sie hintereinander verloren haben. Und das sollte ihnen zu denken geben, zumal die Niederlage heute Nacht nicht gerade klein ausgefallen ist. 123 zu 109, also das war schon eine Packung, die sie da gekriegt haben. Und das, obwohl sie sich in der ersten Halbzeit gut verkauft haben. Sie waren absolut auf Augenhöhe in den ersten 24 Minuten. Mit den Timberwolves lagen dann auch nur 1 hinten. Und dann ja verloren sie völlig den Faden. In den ersten 4 Minuten des dritten Viertels brachten sie überhaupt keinen Ball im Korb unter. Im Gegensatz dazu kassierten sie gleich 12 Punkte, lagen dann mit 13 hinten. Und dann war das Spiel so ein bisschen vorbei. Sie kamen nochmal bis auf 8 ran, aber das ist dann auch nicht so richtig gefährlich geworden. Und das hatte vor allen Dingen einen Grund, nämlich dass im dritten Viertel Andrew Wiggins unfassbar auftrete. Es war ja immer so nach der Verletzung von Jimmy Butler, dass man gesagt hat, okay, da muss mehr kommen, vor allen Dingen von Karl-Anthony Towns. Der hat jetzt in den letzten Wochen durchaus abgeliefert, aber dann hat es eben mitunter doch nicht gereicht. Die Minnesota Timberwolves stehen bei 5-5 jetzt ohne Jimmy Butler. Und gut lief es vor allen Dingen eben immer dann, wenn Andrew Wiggins auch abgeliefert hat. Und der hat heute Nacht das Rundumpaket letztlich gebracht. 27 Punkte von ihm, 4 von 5 Dreiern getroffen. Das ist ja immer so ein bisschen die das wackelige Ding bei ihm. Man weiß nicht, okay, trifft er ihn nicht. Wenn er anfängt, ihn zu treffen, dann meistens hochprozentig. Und dann gab es noch eine Situation, die war bezeichnend dann für die Nacht von Andrew Wiggins. Das war im dritten Viertel, in dem er wirklich sowieso ja gefühlt schon alles gemacht hat, dann auch noch 3 Würfe geblockt hat. Da hat er Austin Rivers wirklich übers komplette Feld gejagt und beinahe in den Ballverlust hineingetrieben und hat so seiner Mannschaft eine unfassbare Energie gegeben. Und das hat dann letzten Endes, ja, auch seine Teamkollegen haben das letzten Endes nach dem Spiel bestätigt. Jeff Teague meinte, er zeigt oft nicht viele Emotionen, aber wenn du ihn so spielen siehst, dann bist du einfach begeistert. Und letzten Endes hat er recht gehabt. Tash Gibson meinte dann nach dem Spiel, wenn du in die Playoffs willst, dann musst du erwachsen werden. Und scheinbar wird Andrew Wiggins zum richtigen Zeitpunkt erwachsen, um die Timberwolves gemeinsam mit Karl-Anthony Towns nach 14 Jahren das erste Mal wieder in die Playoffs zu führen. Wie gesagt, 27 Punkte von Wiggins, Towns mit dem Double-Double, 30 Punkte, 10 Rebounds und Jeff Teague, der sprang gleich auch noch in die Bresche, 12 Assists von ihm, 20 Punkte. Also das war durchaus eine gute Gesamtleistung. Auch Gibson noch im zweistelligen Punktbereich. Von der Bank kommt Jamal Crawford an seinem 38. Geburtstag mal eben 20 Punkte aufgelegt. Also die NBA, die kennt irgendwie keine Altersgrenze mehr. Und bei den Clippers, da war es problematisch. Sie haben sich ja insbesondere nach dem Griffin-Wechsel immer wieder mal ganz gut verkauft, was oftmals auch an Tobias Harris lag. Der hatte Flu-like Symptoms, wie das dann im Spielbericht bezeichnet wird. Vielleicht würde man auch Männergrippe dazu sagen. Nein, wir wollen natürlich nicht gemein sein, aber er hatte dann schlicht und ergreifend keine gute Nacht. Meinte dann nach dem Spiel, it was a tough one, traf dann nur 5 von 16 Würfen, keinen einzigen seiner 3-Punkt-Versuche. Und so fehlte schlicht und ergreifend Scoring bei den Clippers. Am besten dann am Ende, und das ist dann schon irgendwie bezeichnend, die Andrew Jordan mit 18 Punkten, 12 Rebounds dazu von ihm, Teodosic. Austin Rivers dann beide noch im zweistelligen Punktbereich, Williams und Kilpatrick von der Bank kommt auch noch mit 15 Punkten und Lou Williams, der war auch nicht zufrieden nach dem Spiel, er meinte, dass jeder da sein muss und irgendwie nicht die halbe Mannschaft irgendwie sich sagen kann, okay, heute spielen wir darum, heute wollen wir es wirklich noch wissen und die andere Hälfte sagt, ja, ne, gucken wir mal und das ist dann natürlich ein Problem, so kannst du nicht gewinnen, insbesondere wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die das Gefühl hat, wie es Andrew Wiggins ausdrückte, dass es Verzweiflung ist, die sie antreibt, dass sie wissen, dass sie dieses Spiel brauchen. Denn, du hast es angesprochen, sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen, die Clippers, um dran zu sein. Und dann wäre jetzt nämlich der Rückstand auf die Minnesota Timberwolves auf einmal verdammt klein gewesen. Dann wäre es nämlich nur noch ein Spiel gewesen. Aber so sind es 3. Und so sweepen letzten Endes die Timberwolves die komplette Serie über die Saison gesehen gegen die Clippers und machen einen großen Schritt Richtung Playoffs und machen einen großen Schritt vielleicht auch im Selbstbewusstsein von Andrew Wiggins.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die New Orleans Pelicans hatten letzte Nacht die Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki zu Gast und Dirk Nowitzki hat eine gute Partie gemacht und er nähert sich Will Chamberlain, aber die Niederlage konnte er nicht verhindern.
Nein, aber es ist schon faszinierend. Also Dirk Nowitzki ist ja jetzt nicht nur 38, sondern ja, noch ein Stück älter und ist dann mal eben Topscorer seiner Mannschaft. Zusammen mit Harrison Barnes heute Nacht 19 Punkte aufgelegt. Während Barnes dafür 19 Würfe brauchte Nowitzki eben derer nur 13, traf 4 von 8 Dreiern. Das war durchaus eine starke Leistung von Nowitzki, aber auch eine starke Leistung eigentlich insgesamt der Mavericks. Sie spielen gegen die New Orleans Pelicans und die sind nicht unbedingt für elitäre Defense, aber für dann doch eben ein Offensiv-Ungetüm wie Anthony Davis bekannt, vor allen Dingen eben für ihre Offense bekannt. Und sie konnten bis Anfang des vierten Viertels mithalten und streng genommen konnten sie sogar bis weit ins vierte Viertel mithalten. Sie lagen nicht mal mehr ganz 3 Minuten vor dem Ende, lediglich 3 Punkte hinten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Dallas Mavericks da irgendwie aus der Halle geschossen wurden. Das war eine Partie, die wirklich absolut okay war von ihnen. Aber hinten raus sollte es eben dann nicht lang. Ärgerlich für Dallas sicherlich, dass man im zweiten Viertel zwischenzeitlich mal zweistellig führte, das dann wirklich innerhalb weniger Minuten wieder komplett hergeschenkt hat, sodass man dann sogar mit Rückstand in die Pause ging. Aber gut, das ist jetzt irgendwie alles verkraftbar. Die Dallas Mavericks sind eh lange raus aus dem Rennen um die Playoffs, wollen sicherlich einfach noch ein bisschen guten Basketball spielen, vielleicht auch ihre Fans für das ein oder andere Murksspiel diese Saison entschädigen. Aber für die New Orleans Pelicans, da ist die Situation eben eine ganz andere. Die wollen unbedingt gewinnen, haben jetzt den zweiten Sieg nacheinander eingefahren, nachdem sie ja davor dann 4 in Folge verloren hatten, kämpfen um den Heimvorteil, kämpfen um die Playoffs, stehen jetzt aktuell auf Platz 5, haben allerdings auch 2 Spiele weniger als die Oklahoma City Thunder und könnten somit die Bilanz noch ausgleichen. Ich hatte es angesprochen, offensives Ungetüm, namens Anthony Davis, auch heute Nacht einmal mehr herausragend. 37 Punkte, brauchte dafür lediglich 21 Würfe, traf 15 Stück davon und musste gar nicht so oft seinen Wurf selber kreieren beziehungsweise den Wurf erzwingen, denn heute Nacht, da klickte das mit Rage und Rondo richtig. Also die beiden haben ein Highlight-Play nach dem anderen abgeliefert. Es gibt im zweiten Viertel mit 4 Minuten auf der Uhr eine unfassbare Szene, wo sie den Fast-Break laufen, Anthony Davis mit dem Spin-Move um Nerlens Noel herum. Und dann kommt aus dem linken Halbfeld, vom linken Flügel, der Pass von Rajon Rondo und Anthony Davis steigt hoch und hämmert ihn mit der rechten Hand hoch über seinem Kopf durch den Korb. Unfassbarer Dank, den er da hingelegt hat. Also Anthony Davis und Rajon Rondo, das war heute Nacht wirklich eine Traumkombination. Rondo dann am Ende mit dem Double-Double, 19 Punkte, 14 Assists von ihm. Das erinnerte an den Spieler, den man längst, in Vergessenheit wähnte, aber vielleicht kommt er ja jetzt doch nochmal wieder bei den Pelicans. Von der Bank kommt dann Ian Clark noch mit 19 Punkten und so konnten die Pelicans dann letzten Endes auch den Ausfall von Jrue Holiday verkraften. Ich hatte es angesprochen, sie waren lange Zeit noch in Bedrängnis, machten dann hinten raus, insbesondere eben von Rajon Rondo und in Person von Rajon Rondo und von Anthony Davis den Deckel drauf. Also Hut ab vor Rajon Rondo. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal, dass wir solche Spiele von ihm nochmal sehen. Aber heute Nacht, da hat er an die guten Zeiten in Boston erinnert. Und Anthony Davis, der ist auf einer Mission, der will zeigen, dass die New Orleans Pelicans auch ohne DeMarcus Cousins gut genug sind, um die Playoffs zu erreichen. Und danach sieht's aktuell aus. Wir dürfen gespannt sein, auf welchem Platz sie dann am Ende abschließen. Die Dallas Mavericks, wie gesagt, tun ein bisschen was für Dirk Nowitzkis Erbe. Mal gucken, ob er dann Will Chamberlain letzten Endes noch vor LeBron James erreicht. Aktuelle Hochrechnung bei jetzigem Saisonschnitt ist ja, dass sie mit nur einem Spielunterschied diese Marke knacken werden. Man darf gespannt sein, Dirk Nowitzki hat ja angekündigt, nächste Saison noch spielen zu wollen. Also Will Chamberlains Marke wird fallen. Die Frage ist nur, ob es vor LeBron James oder nach ihm schafft. Da lege ich mich fest, schaffen wird es auf jeden Fall.
Drücken wir ihm die Daumen, dass er es noch vor LeBron James schafft. Das wäre eine coole Geschichte. Die Atlanta Hawks haben in den letzten Wochen eigentlich eher Schlagzeilen gemacht, weil sie dann doch nicht so viel Wert auf Siege gelegt haben. Sie haben aber in der letzten Nacht zum zweiten Mal innerhalb der letzten 8 Wochen bei den Utah Jazz gewonnen mit 99-94. Die Utah Jazz hingegen sind so ein bisschen eine der heißesten Mannschaften der Liga, haben in den letzten 2 Monaten eine Bilanz von 21-4 an den Tag gelegt, gegen die Houston Rockets einmal verloren, gegen die Portland Trailblazers einmal verloren. Das kann passieren. Aber 2-mal gegen die Atlanta Hawks. Und das kann eigentlich nicht passieren. Bei den Atlanta Hawks hat Dennis Schröder ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Mit 41 Punkten ein Karrierehoch von ihm. 16 von 28 Würfen aus dem Feld. 3 Dreier hat er getroffen. 6 von 10 Freiwürfen. Also er hätte eine makellose Punktausbeute gehabt. Bei den Freiwürfen hätte er auch noch mehr Punkte haben können. Aber er war der Motor, der das am Ende für die Atlanta Hawks gezogen hat. Bei den Utah Jazz, die von Donovan Mitchell mal wieder angeführt worden sind, was die Punkte angeht. 24 Punkte von ihm. 23 gab es von Ricky Rubio und ein starkes Double-Double von Rudy Gobert mit 15 Punkten und 16 Rebounds, aber das hat nicht so richtig viel gebracht, weil die Atlanta Hawks, wie gesagt, in Form waren auch und in Person von Dennis Schröder dann auch hier wirklich richtig, richtig stark aufgespielt haben. Sie sind jetzt bei 21 Siegen, sieggleich mit den Orlando Magic. Das wird beiden nicht gepasst haben, weil die Utah Jazz noch um die Playoffs kämpfen. Die sind bei 40 und 31 und nur zwei Spiele vor den Denver Nuggets. Also das war ein Spiel, was so nicht erwartbar war. Und die Atlanta Hawks entwickeln sich für die Utah Jazz dann so ein bisschen zum Angstgegner. Ein weiteres Spiel, was letzte Nacht passiert ist, das war das Spiel der Phoenix Suns zu Hause gegen die Detroit Pistons. Die Phoenix Suns ohne Devin Booker angetreten, ohne TJ Warren angetreten, waren komplett chancenlos gegen die Detroit Pistons. Detroit mit 26 Punkten von Blake Griffin, der dazu noch einem Triple-Double vorbeigeschrammt ist, weil er noch 9 Rebounds und 10 Assists dazu aufgelegt hat. Dazu gab es von Andrew Drummond seinen Standard-Double-Double mit 10 Punkten, 10 Rebounds, 16 Punkte von Luke Kennard von der Bank. Bei den Phoenix Suns konnte Alex Len mal wieder überzeugen. Er ist der erste Spieler seit Steve Nash bei den Phoenix Suns, der in 4 aufeinanderfolgenden Saisons mindestens 10 Double-Doubles gemacht hat. 19 Punkte, 12 Rebounds von ihm. Josh Jackson auch mit dem Double-Double, 15 Punkte und 11 Rebounds. Die Phoenix Suns im Moment grüßen mit der roten Laterne. Sie wollen den Nummer 1-Pick der nächsten Saison. Mal gucken, ob sie das dann auch schaffen. Ein Spiel haben wir noch. Das ist das Spiel der Houston Rockets bei den Portland Trailblazers. Wenn wir vorhin schon von der Spitzenspielhupe gesprochen haben, dann können wir das jetzt auch nochmal machen. Die Houston Rockets gewinnen ein aufregendes Spiel bei den Portland Trailblazers.
Ja, hier ist tatsächlich dann auch richtig Spitzenspiel drin gewesen. Die Portland Trailblazers ja mit 13 Siegen zuvor in Folge und jetzt fand sie dann doch ein Ende, diese Serie, die ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aus dem Nichts kam, aber die nicht so erwartbar war. Die Houston Rockets ihrerseits gewinnen jetzt ihr 6. Spiel in Folge wieder und das natürlich vor allen Dingen dank James Harden, der heute Nacht einfach mal wieder unglaublich war. 42 Punkte aufgelegt, 7 Assists verteilt, 6 Rebounds sich geschnappt. Und dann hat er halt mittlerweile jemanden an seiner Seite stehen, der Chris Paul heißt, der auch nochmal 22 Punkte auflegt, 6 Assists verteilt und 8 Rebounds sich schnappt. Und das Ganze dann wirklich auch bei richtig anständigen Quoten von beiden. Beide treffen 5 Dreier. Ja, dann ist es einfach unfassbar schwer gegen die Houston Rockets. Bei den Portland Trailblazers war es zunächst erstmal so, dass sie ganz gut ins Spiel reingekommen sind, führten knapp zu Beginn, nach Beginn des zweiten Viertels auch noch zum Ende des ersten und dann entwickelte sich aber tatsächlich die ganze Zeit eine richtig enge Partie. Ich glaube, der größte Vorsprung waren irgendwie mal 5-6 Punkte von den Portland Trailblazers. Am Ende gab es mal einen Vorsprung von 6 beziehungsweise 9 Punkten dann von den Houston Rockets. Also das Ding war tatsächlich die ganze Zeit immer wieder auf des Messers Schneide und das hatte verschiedenste Ursachen. Zum einen lag es daran, dass die Houston Rockets gerade zu Beginn des Spiels große Probleme hatten. Sie trafen schlicht und ergreifend den Dreier nicht. Und das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich für die Houston Rockets. Im ersten Viertel ging lediglich ein einziger rein. Im zweiten Viertel wurde das dann schlagartig besser. Da trafen sie dann direkt mal 7 Stück. Bei den Portland Trailblazers war es so, dass Al-Farouq Aminu immer wieder gut an der Dreierlinie gefunden wurde, traf am Ende dann 6 von 8, war mit 22 Punkten dann auch Topscorer. Und das war verdammt nötig, denn in einer Partie, in der es eben ja mitunter nicht so lief, wie man das aus den Vorwochen kannte, bei den Trailblazers trafen Damian Lillard und CJ McCollum trotz zusammen 12 genommener Dreier keinen einzigen von Downtown. Und das brach ihnen dann hinten raus eben so ein Stück weit das Genick. Denn anders eben als die Houston Rockets schafften sie es nicht, dann ja letztendlich das Spiel zu ihren Gunsten zu entwickeln. Ich hatte es angesprochen, eben erst ein Dreier nur getroffen, dann 7. Und so mussten die Portland Trailblazers dann eben mehr auf ihre Rollenspieler vertrauen, mussten dann teilweise eben vermehrt an die Linie ziehen. Lillard gelang das sehr, sehr gut, traf dann auch 10 von 10 von der Freiwurflinie. Ich hatte Aminu angesprochen, Harkless ist sicherlich auch noch zu nennen, der da seinen guten Input leistete von Downtown auch allgemein, blieb völlig fehlerlos aus dem Feld, traf allerdings 2 Freiwürfe nicht, hatte dann am Ende 17 Punkte und war damit einer von 4 Spielern eben im zweistelligen Punktbereich in der Starting Five, neben Aminu noch Nurkic und Lillard. Nurkic dann mit 11 Rebounds und 21 Punkten ein starkes Double-Double aufgelegt. Und bei den Houston Rockets, da war es dann vor allen Dingen eben auch so, dass sie ja letzten Endes, nachdem sie dann im zweiten Viertel einmal ihren Touch gefunden hatten, den nicht mehr so richtig hergaben. Sie hatten am Ende eine wirklich starke Dreierquote, trafen 19 Stück bei 36 Versuchen, also über 50% von Downtown getroffen. Da war es dann auch verkraftbar, dass der ein oder andere Freiwurf nicht fallen wollte. Da war es dann letzten Endes auch verkraftbar, dass man am offensiven Brett so ein bisschen das Nachsehen hatte. Aber es war letzten Endes immer wieder ein Spiel, das kurz davor war, in die jeweils andere Richtung zu kippen. Die Portland Trail Blazers waren vermeintlich dann auch schon weg. Ich hatte es angesprochen, hatten 9 Punkte Rückstand in den letzten Sekunden. Aber dann initiierte unter anderem ja nochmal CJ McCollum einen Run, der offensiv, ich hatte es schon gesagt, kein gutes Spiel machte, nur 4 von 15 traf, 8 Punkte hatte. Aber die letzten 2 Punkte davon, die waren eben ein Floater und da waren noch 28 Sekunden zu spielen und auf einmal waren sie wieder auf 4 dran. Sie konnten dann aber eben diese Lücke nicht mehr schließen. Chris Paul ging dann letzten Endes mit einer Sekunde vor der oder auf der Uhr nochmal an die Freiwurflinie, machte beide Freiwürfe rein und dann versuchte Damian Lillard nochmal ja den Dreipunktwurf, verfehlte den aber und so ging das Spiel dann letzten Endes an die Houston Rockets, die mit 115 zu 111 gewinnen. Portland hat aber einmal mehr gezeigt, dass sie ja auch in Nächten, in denen gerade bei ihren beiden Backcourt-Spielern, die sie ja zum zweitbesten Dreierteam hinter den Houston Rockets machen, ja in Nächten, in denen es bei den beiden überhaupt nicht läuft, trotzdem mit den Top-Mannschaften dieser Liga mithalten können. Und das ist durchaus beeindruckend. Sie haben die Houston Rockets phasenweise ja defensiv im Griff gehabt. Sie haben auf jeden Fall offensiv mithalten können. Und ja, mit ein bisschen mehr Glück beim Wurf von CJ McCollum, mit ein bisschen mehr Glück beim Wurf von Damian Lillard, dann können sie das Spiel womöglich auch für sich entscheiden. So braucht's, das muss man ja jetzt einfach nochmal herausstellen, eine Monsternacht von James Harden, eine richtig starke Nacht von Chris Paul, damit es am Ende funktionieren kann. Und nichtsdestotrotz, ja, gewinnen die Houston Rockets natürlich am Ende dieses Spiel auch verdient. Amute und Gordon hatten übrigens noch jeweils Punkte von der Bank eingestreut. Da waren dann die Houston Rockets vielleicht auch einfach den Ticken tiefer, als es die Trailblazers waren, die lediglich von Evan Turner noch ja nennenswerte Punkte von der Bank bekamen. Wie gesagt, die Houston Rockets gewinnen das 6. Spiel in Folge. Den dürfte mittlerweile übrigens Platz 1 in der Western Conference auch nicht mehr zu nehmen sein. 4 Spiele Vorsprung auf die Golden State Warriors, die ja verletzungsgebeutelt durch die Liga taumeln. Und ja, das Ganze bei auch noch 11 ausstehenden Spielen für die Houston Rockets. Die Portland Trail Blazers stehen mit 2 Spielen Vorsprung auf die Oklahoma City Thunder auf Platz 3, haben allerdings auch 2 Spiele weniger, also könnten den Vorsprung eher noch größer werden lassen. Auch da winkt der Heimvorteil deutlich mittlerweile am Horizont, auch wenn sie jetzt diese Siegesserie erstmal enden lassen müssen.
Das waren 7 Spiele, die wir hatten in der NBA-Nacht. Es gab viel zu besprechen. Felix Amrain, unser Moderator der Sendung Triple Double des NBA-Talks hier auf meinsportradio.de mit seiner Zusammenfassung dieser 7 Spiele. Danke, Felix.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.